Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Pflegedialog-Podcast. Guten Morgen, Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
Ja, heute haben wir mal ein Thema, was eine Anzielgruppe von uns vom Podcast eigentlich betrifft. Aber für uns, als wir uns zusammengesetzt hatten Anfang des Jahres bei dir zu Hause, Holger, hatten wir gebrainstormt und haben gesagt, okay, was wollen wir eigentlich an Inhalten machen? Und haben dann einfach gesagt, ja komm, wir müssen eigentlich auch die Perspektive der pflegenden Angehörigen einmal mit beleuchten. Und das haben wir bisher eigentlich wenig gemacht tatsächlich, weil wir immer Themen hatten, die natürlich komplett für die Pflegekräfte interessant ist oder sind. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen einmal ein paar Folgen gleich zum Anfang des Jahres für pflegende Angehörige machen. Und das ist die erste Folge. Kommen noch ein paar weitere jetzt in den nächsten Wochen. Und genau. Heute also hauptsächlich Content für pflegende Angehörige, aber natürlich sprechen wir aus der Perspektive auch für die Pflegenden mit.
Hast du vollkommen recht, Christian. Und wir hatten ja in unseren Darstellungen der Parteien, was die vorhaben, wenn sie gewählt werden, was in ihren Wahlprogrammen ist, ja da auch einiges, was die pflegenden Angehörigen betrifft. Ich erinnere nur an den Vorschlag, dass im Altenheim Leistungen von Angehörigen übernommen werden können, damit die Zuzahlung geringer wird. Ja, also denke ich schon auf was Aktuelles.
Ja, und wir hatten ja auch in der Folge zu dem stationären Konzept, also dem stambulanten sozusagen im Konzept, da natürlich auch schon eine Schnittmenge, sage ich jetzt mal. Und ja, häufig ist es ja bei pflegenden Angehörigen so, dass die hauptsächlich auch noch in einem Beruf stehen und das eben als sogenannte Laienpflege halt nebenbei machen, ja, und kann ich natürlich auch völlig nachvollziehen. Zum Beispiel meine Oma, die möchte keinen ambulanten Dienst haben. Also die hat das ganz klar gesagt, kein Pflegeheim. Wir haben das versucht und sie macht den Pflegedienst einfach nicht auf. Ja, also sie will das, sie blockiert das. Das bedeutet natürlich für meine Tante, die hauptsächlich jetzt auch die Pflege übernommen hat, und meinem Onkel, die müssen da jetzt einstehen und sind als pflegende Angehörige sozusagen da gefordert. Und na klar, meine Tante ist examinierte Krankenschwester. Sie hat da natürlich sozusagen ein Heimspiel, sage ich jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz würfelt das ja den ganzen Alltag schon durcheinander.
Ganz böse sogar. Das Familienleben von deiner Tante ist beeinträchtigt, denn die psychische Belastung auch, gerade wenn man Fachkraft ist, eigene Angehörige pflegt, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und deshalb finde ich, müssen wir einfach so als Überschrift für heute gucken, die Hilfsbereitschaft fördern für pflegende Angehörige, aber auch, dass sie bereit sind zu gucken, wo kann ich denn Hilfe, Unterstützung annehmen. Denn das ist so aus meiner Erfahrung immer ein ganz großes Problem. Ich habe das ganz oft früher erlebt, dass die Angehörigen bis an den Rand der körperlichen und psychischen Erschöpfung, weil sie einfach nicht bereit waren, Hilfe anzunehmen oder andererseits gar nicht wussten, was ihnen zusteht. Und deshalb, finde ich, sollten wir das heute mal ein bisschen beleuchten. Weil es gibt ja im Grunde genommen drei Herausforderungen für die pflegenden Angehörigen. Das eine ist erstmal der Faktor Zeit. Ich muss aus meinem eigenen Umfeld Zeit wegnehmen und die meinen Angehörigen widmen, den ich pflege. Das heißt, ich verdichte die Aufgaben in meinem anderen Leben, so nenne ich das jetzt, werden verdichtet, damit ich da Zeit habe für meinen Angehörigen. Also Zeitfaktor. Das nächste ist die emotionale und körperliche Belastung, die eventuell dazukommt. Die emotionale Erschöpfung bei pflegenden Angehörigen ist relativ häufig und auch oft eine körperliche Erschöpfung, weil wenn die Angehörigen da Hilfe beim Transfer brauchen und so weiter und dann die Tochter oder irgendwer, die Enkeltochter, dann die Oma oder den Opa, der etwas sehr gewichtig ist, da aus dem Bett in Rollstuhl oder in Sessel bringen muss. Das ist auch körperlich Glück, dass die Menschen an die Grenzen. Und jetzt kommt noch ein Faktor hinzu. Ja, die Pflege kann auch finanzielle Kosten verursachen. angefangen von Fahrtkosten, wenn die Oma 20 Kilometer weg wohnt. Ich muss da ewig hinfahren mit dem Auto. Sprit kostet Geld. Ich brauche vielleicht noch Sachen, wo ich gar nicht weiß, dass die leicht übernommen werden. Ich kaufe ein Pflegebett oder ich kaufe irgendwelche Materialien, die es mir leichter machen, weil ich vielleicht gar nicht weiß, dass das sogar erstattet wird, beziehungsweise von Krankenkasse oder Pflegeversicherung übernommen werden kann. Oder andererseits, ich muss meine Arbeit reduzieren oder aufgeben, je nachdem, wie aufwendig die Pflege ist. Dann fehlt mir das Geld in meinem Familienhaushalt, zu dem ich ja sonst beitrage. Also ich finde, das sind ganz schöne Herausforderungen, die die Angehörigen da überwinden müssen. Und Hilfe annehmen, ja auch in drei Bereichen, finde ich, Christian. Einmal die Entlastung. Ne? Vielleicht, dass andere Familienangehörige Aufgaben übernehmen für denjenigen, der die Pflege von Angehörigen übernimmt. Dass die Tochter dann vielleicht mal die eigene Wohnung putzt, wenn die Mutter bei der Oma ist. Ganz, ganz wichtig, Christian, das sage ich auch den Pflegekräften immer wieder, der Begriff Selbstfürsorge. Auch diese Menschen kommen körperlich und psychisch, hatten wir ja schon gesagt, oft an ihre Grenzen. Um das zu vermeiden, brauchen sie auch Zeit für sich selbst, um sich selbst zu regenerieren, zu erholen. Und der allerwichtigste Punkt, sage ich, ist die Bereitschaft zu fördern, dass sie sich helfen lassen. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Entweder durch emotionale Unterstützung oder praktische Hilfe. Dass man denn vielleicht fürs Baden in der Woche oder Duschen dann doch mal einen Pflegedienst dazu holt, damit man sich nicht kaputt macht beim Rein- und Rausgehen aus der Badewanne. Oder dass man eine Hauswirtschaftshilfe sich holt, damit man nicht noch eine zweite Wohnung oder Haus putzen muss. Dass man vielleicht Essen auf Rädern bestellt für denjenigen, damit man nicht zweimal kochen muss oder Essen hin und her schleppt. Solche Punkte, finde ich, Christian, sind ganz wichtig. Und da müssen wir gucken, warum ist das so schwierig, diese Unterstützung zuteilwerden zu lassen.
Ja, Holger, ich hab da mal eine Frage. Also du hast ja vollkommen recht, dass natürlich die Belastungen exorbitant steigen. Einfach, weil wenn ich jetzt mir alleine den Rollenwechsel anschaue, der damit einhergeht. Ich wäre ja, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, entweder Enkel oder Kind, sozusagen, wenn ich meine Oma oder meine Eltern pflege, dann wechselt ja eigentlich auch ein Stückchen die Rolle, die ich einnehme, ja. Und auch das führt ja zu Konflikten. Das heißt, ich muss ja auch irgendwie schauen, wie gehe ich mit den Konflikten um. Und jetzt habe ich vielleicht selber eine Familie, wo ich genauso gefordert bin, ja, wo genauso Bedürfnisse bestehen. Dann habe ich meine Bedürfnisse. Dann habe ich auch noch zusätzlich die Bedürfnisse dann eben von meinen Eltern oder von meinen Großeltern, die ich irgendwie erfüllen möchte. Und klar, das ist natürlich super emotional belastend. Und was ich mich aber frage in diesem Kontext ist immer, wo gibt es denn überhaupt dann auch Informationen für solche Hilfeangebote? Also wie kommen denn Angehörige überhaupt dazu, überhaupt zu wissen, also mal abgesehen von dem Defizit, wie Pflege überhaupt funktioniert. Da machen natürlich alle das nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, da sind wir auch schon so technologisiert, dass Google da sehr, sehr viel Sachen abnimmt. Wir wissen aber auch alle, wenn ich bei Google was eingebe oder vielleicht auch jetzt die künstliche Intelligenz nutze, um da was zu fragen, da ist natürlich nicht alles immer verifiziert. Ja, so. Das heißt, ich kriege vielleicht auch falsche oder nicht so optimale Hilfestellung. Also ist es doch ein Punkt zu schauen, okay, um auch Stress zu minimieren, zu schauen, okay, wo kann man dann Hilfe bekommen?
Also die allererste Möglichkeit sind die sogenannten Pflegestützpunkte, die in den Kommunen angegliedert sind, die unterschiedlich betrieben werden. Die sind kostenfrei für sämtliche Beratung, auch für die Angehörigen da. Termin abmachen, Problem schildern und dann bekommt man dort Möglichkeiten aufgezeigt, die bestehen. Was ich aber auch noch sehr gut finde, in vielen Regionen gibt es auch so Arbeitskreise oder Interessengruppen pflegende Angehörige, wo man sich regelmäßig trifft und über Probleme austauscht, wo ab und zu Fachleute kommen, zu bestimmten Themen dort was anbieten. Und wenn es um die körperlichen Voraussetzungen bei der Pflege geht, also die technischen, da kann man auch, wenn man pflegender Angehöriger ist, auf Kosten der Pflegeversicherung bei Pflegediensten, die dafür qualifiziert sind, Schulungen, Kinästhetik zum Beispiel, also Hilfe beim Transfer und so weiter bekommen. Also oder bei Nahrungsaufnahme, Umgang mit Demenz. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber für mich wäre der erste Anlauf immer der Pflegestützpunkt. Und der zweite wäre eben gucken, gibt es bei mir in der Region so einen Verein oder so einen Arbeitskreis pflegende Angehörige. Und da kann man übrigens auch bei den Pflegestützpunkten anrufen, die haben diese Information. Das wären für mich so die wichtigsten Anlaufstellen.
Ja, und das Thema Selbstfürsorge wird ja jetzt nicht durch Wissensschulungen etc. behoben, sondern das ist ja auch ein Prozess, dass man da sozusagen achtsamer wird. Wie siehst du das? Was hast du da für Gedanken?
Ja, dieser Prozess ist, ich muss von Anfang an wissen, das ist ein, wenn ich so etwas übernehme, ein schweres Aufgabengebiet für körperlich und psychisch. Und ich muss von vornherein überlegen, wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn ich an meine Grenzen komme? Und nicht erst an die Grenzen kommen und sagen, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Sondern im Vorfeld. Und da kenne ich viele Pflegestützpunkte, die im Vorfeld auch darauf hinweisen, dass das zu Überlastungsreaktionen kommen kann, körperlich und psychisch, und da die Leute schon für sensibilisieren. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich weiß, dass das eine harte Nummer werden kann, dass ich an meine Grenzen komme, dann ist die Gefahr nur halb so groß. Weil dann kann ich überlegen, was kann ich machen, wenn ich an die Grenzen komme. Nehme ich da eine Woche Auszeit, dann kommt meine Schwester, mein Bruder oder sonst wer, löst mich mal eine Woche ab. Das kann ich dann im Vorfeld schon organisieren. Und sagen, pass auf, ich mache das, aber wenn ich an die Grenzen komme, wer springt dann ein? Wer hat die Möglichkeit? Oder dann doch eine professionelle Pflegevertretungsweise, sogenannte Verhinderungspflege oder ähnliches. Oder Schwerstpflegebedürftigen, dann vielleicht auch mal zur Kurzzeitpflege ins Altenheim, in eine dementsprechende Einrichtung geben, dass ich eine Auszeit nehmen kann. Und für mich ganz, ganz wichtig, eigene Interessen müssen bestehen bleiben. Viele lassen alles fallen. Die sind einmal die Woche zum Kaffeekränzchen mit den Nachbarn gegangen. Nee, kann ich nicht. Ich muss meine Mama oder Opa oder sonst wen pflegen. Nein, das muss man hinkriegen, dass die eigenen Highlights erhalten bleiben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich darf nicht mein ganzes Leben komplett umkrempeln, sondern ich muss so meine Highlights, nenne ich das, beibehalten. Wenn ich jemanden pflegen würde, du weißt, ich spiele nur Altherrenfußball, mein Training, in der Zeit würde ich keine Pflege übernehmen. Das würde ich nicht ausreichen lassen.
Und du hast ja anfangs schon gesagt, dass es wichtig ist, dass man überhaupt erstmal in das Verständnis oder dass man dahin kommt, dass man überhaupt erstmal Hilfe annimmt, das annehmen können. Und alles, was wir bis jetzt gesagt haben, auch die, wo kriege ich Informationen, hat ja alles sozusagen, setzt das ja voraus, dass man Hilfe annimmt. Und wie nimmst du das denn wahr? Oder kennst du da irgendwie Hauptfaktoren, warum das so ist, dass man die Hilfe dann ablehnt?
Ja, Hilfe ablehnen ist erstmal, man ist selber von sich überzeugt, kein Problem, ich schaffe das. Das ist ein Großteil der pflegenden Angehörigen. Die anderen haben Angst, dass Fremde oder Unterstützer ins Haus kommen. Das gibt es so bei vielen alten Menschen, nee, keine Fremden reinlassen. Dass das professionell Arbeitende sind, dann wird ja auch nicht immer gleich wahrgenommen. Und dann ist es ganz oft Scham oder Schuldgefühl. Ach, jetzt habe ich meinen Mann, bin ich 40 Jahre mit verheiratet oder 45 und jetzt auf einmal soll ich ihn im Stich lassen, soll Fremde an ihn reinlassen? Nee. Also Stolz, Schuldgefühle und ganz wichtig Kontrollverlust. Das ist ja auch ein Kontrollverlust, wenn ich sage, okay, ich versorge meinen Mann weiter, ich koche Essen oder meinen Vater, Mutter, mache auch ein bisschen sauber, aber für die Pflege, da hole ich jemanden vom Pflegedienst zum Beispiel ran. Das ist ein Kontrollverlust. Ich habe denn nichts mehr zu sagen, zu entscheiden. Ne, da sind jetzt andere. Und das ist ein ganz großes Problem. Gibt es auch manchmal praktische Hürden bei der Hilfeannahme? Ne? Erstmal gehört ja dazu, wenn ich Hilfe annehme, auch, ich muss Vertrauen haben. Und Vertrauen muss man ja manchmal auch erst aufbauen, Christian. Dann brauche ich die Informationen ja auch, wer kann mir überhaupt helfen. Ich kann ja nicht einfach einen Pflegedienst anrufen, kann sagen, du musst kommen, musst jetzt meinen Opa pflegen oder meinen Vater oder Mutter, sondern ich muss gucken, was für Pflege brauche ich, sind die in der Lage, die überhaupt zu gewährleisten und so weiter. Ich habe gerade einen Bekannten aus einem anderen Kulturkreis, die Mutter ist dement, wird zu Hause gepflegt, der Vater ist auch schon über 80, körperlich eingeschränkt und die hatten Probleme damit, dass der Pflegedienst gesagt hat, ich kann nicht garantieren, dass immer nur Frauen kommen, weil die haben mehrere Männer auch als Mitarbeiter. Gott sei Dank, wir haben es dann ausprobiert, der Pflegedienst, den ich empfohlen habe, sind die mal zu zweit gekommen und haben einen netten jungen Mann mitgebracht, also eine Pflegefachkraft dort auf dem, und das war überhaupt kein Problem. Der Vater war erst dagegen, aber die Mutter, die dement ist, die hat sich sogar gefreut, dass da ein junger Mann kam und die Pflege mit übernommen hat. Ne? Also da muss man die Angehörigen auch überzeugen, dass da auch Vertrauen ist und so weiter. Und die Koordination ist ja auch ganz wichtig. Wann brauche ich jemanden? Kann der Hilfeleister, der Dienstleister das überhaupt genau in dem Zeitraum anbieten? Ich muss morgen früh um 9 zum Arzt. Das heißt, der Pflegedienst muss vor 9 kommen. Kriegt der das überhaupt hin? Ne? Also das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Und jetzt kommt noch hinzu, was passiert denn, wenn die Leute überlastet sind, die Angehörigen? Erstmal Erschöpfung körperlich und psychisch. Denn du weißt selber, dann kann man die Aufgaben gar nicht mehr erfüllen. Antriebslos oder man macht Fehler. Dann wird die eigene Gesundheit belastet und dann falle ich als pflegender Angehöriger komplett aus. Und das, finde ich, muss jeder, der mit pflegenden Angehörigen zu tun hat, immer im Hinterkopf haben, dass man die Leute aufklärt, informiert, darauf hinweist, pass auf, es kann sein, also das, das und das ist für dich möglich. Ob das der Hausarzt ist, ob das ein Pflegedienst ist, der vielleicht nur einmal im halben Jahr kommt, zum Gutachten 37, Dreier, ne? Das spielt keine Rolle. Dass wirklich auch Nachbarn vielleicht sagen, Mensch, Erika, du machst dich kaputt, da gibt's doch Hilfen, da hinten ist doch so ein Pflegestützpunkt, willst du da nicht mal hingehen, mal fragen? Ne? Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen untereinander uns da mit Informationen wirklich unterstützen müssen.
Ja, also du hast es gerade angesprochen, ich glaube, das ist aber auch, also man sollte auch die Perspektive mit berücksichtigen, dass natürlich derjenige, der sich bereit erklärt, die Pflege zu übernehmen, ob es jetzt der Ehemann, die Ehefrau, das Kind, whatever ist, ja, dass er auch als seine Aufgabe annimmt. Ne? Also er sieht das, er übernimmt die Verantwortung und er glaubt ja, dass das sein oder sie glaubt ja dann, dass es ihre Berufung sozusagen dann ist, das machen zu müssen. Und da hast du das schon richtig angesprochen. Ich glaube, dass es dann wichtig ist, dass man innerhalb der Familie auch Unterstützung gibt, ne? Dass man hingeht und sagt, Mensch, vielen Dank, dass du das machst auch. Ja, das ist, wir schätzen das sehr und wir wissen, was du da opferst, aber bitte, wir wollen für dich auch da sein. Also, dass man sozusagen auch als Familienverbund oder im Freundeskreis oder eben in Bekanntschaft, wenn man das merkt, und man merkt es. Man merkt es.
Natürlich merkt man das.
Dass man da einfach irgendwie zur Seite steht. Und wenn es nur als Gesprächspartner ist, damit sich derjenige das dann auch von der Seele reden kann, was ihn vielleicht gerade auch belastet. Weil ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel auch die finanzielle, ne, du hast es ja vorhin angesprochen, man muss vielleicht im Job, in dem eigenen Job kürzer treten, ja, das gibt vielleicht einen Karrierestopp, ja, das heißt, man kommt vielleicht nicht so schnell voran, wie man das gern hätte. Oder man hat einfach auch nur Angst, weil man einfach nicht richtig informiert wird, was denn an Kosten für Externe überhaupt entstehen. Wir hatten das ja auch in mehreren Folgen schon, was es eigentlich für eine finanzielle Belastung auch tatsächlich ist, die Pflege zu stemmen, ob wir da jetzt einen Deckel haben oder keinen Deckel haben. Ja, es ist immer noch ein großer finanzieller Kraftakt, das auch zu stemmen. Und da ist es ja schon relevant, dass man da einfach ausreichend auch irgendwo Informationen finden kann oder dass jemand einem da einfach irgendwie eine Unterstützung mitgibt, sozusagen.
Ich finde es ganz wichtig, auch jetzt mal einen Hinweis für die Pflegedienste oder andere Dienstleister, bitte nie über den Kopf der pflegenden Angehörigen entscheiden. Bindet sie immer mit ein in den Pflegeprozess, in alle wichtigen Entscheidungen. Nicht einfach machen, weil dieser Kontrollverlust bedeutet für die Menschen schon ganz viel. Jetzt kommt da der Pfleger Christian und der macht einfach, was er für richtig hält, fragt mich noch nicht mal. Ganz wichtig, bezieht die Angehörigen mit ein, auch in Entscheidungen, kleinere und größere. Sagt, Mensch, ich würde das gern so und so heute machen, was halten Sie davon? Dann ist die Hilfe auch viel leichter akzeptiert, weil ich als Angehöriger habe das Gefühl, ich habe noch die Entscheidung, die Kontrolle darüber. Und wenn ich jetzt als Angehöriger einen Teil der Pflege übernehme, dann darf ich nicht, wenn es nicht gerade pflegefachlich so schlimm ist oder Schäden verursacht, irgendetwas verurteilen, was die Angehörigen machen, sondern immer nur sagen, das machen sie schon ganz gut. Kann ich ihnen noch mal was zeigen, wie es vielleicht auch funktioniert? Auf die Art und Weise die Kommunikation mit den Angehörigen. Ich habe ganz oft erlebt, dass die Pflegedienste da so ein bisschen an den Mitarbeitern an Sensibilität fehlt im Umgang mit den Angehörigen. Ich habe viel Palliativ früher ja auch ehrenamtlich gepflegt und ich habe die Angehörigen immer mit eingebunden. Ob es ein Kaffee kochen war, ob es eine Hand halten war, ob es was vorlesen war, ich habe denen Aufgaben gegeben. So haben sie sich gebraucht gefühlt und nicht an die Seite geschoben. Und das muss man auch in der normalen ambulanten Pflege erreichen. Das ist also, finde ich, ganz wichtig, dass man die in Entscheidungsprozesse mit einbezieht. Und natürlich rechtliche Beratung über Pflegeberater, wenn man der Meinung ist, da könnte die Situation des Pflegebedürftigen und des Angehörigen des Pflegenden verbessert werden, dass man auch alle Informationen gibt über finanzielle Möglichkeiten, über fachliche Unterstützung und so weiter. Und nicht einfach nur den 37,3er abarbeitet, damit ich da, ich weiß gar nicht, was der Tipp, die 40 Euro, glaube ich, pro Besuch im halben Jahr, dass ich die einkassiere und sage, so, alles gut, Pflege ist gesichert, tschüss. Sondern auch wirklich sage, das ist gut, wenn Sie Interesse haben, das und das wäre noch möglich, dass das auch mit erfolgt. Und dann, finde ich, können wir die Situation für alle Betroffenen wesentlich verbessern.
Und kennst du da aus deinem Kundenstamm, du hast ja einen riesen Kundenstamm, wo du auch seit Jahren immer in den Häusern Schulungen hältst und so weiter, oder hast doch schon viele Teilnehmer betreut in unterschiedlichsten Weiterbildungen. Hast du da irgendein Beispiel mal gehört oder hast du gesehen, wo die das wirklich richtig gut machen, gerade auch das Einbeziehen? Machen die irgendwas besonders, was man jetzt vielleicht auch einfach in den eigenen Pflegedienst mit übernehmen könnte?
Ja, das, was ich eben gerade angesprochen habe, die Angehörigen mit einbeziehen in die Kommunikation, in die Abläufe, sich helfen lassen, dass die Pflege sagt, können Sie kurz mal mit anfassen? Allein das macht schon ganz viel aus. Das habe ich bei mehreren Kunden erlebt. Wenn die Mitarbeiter so mit den Angehörigen umgehen, klappt das super. Wenn sie sagen, gehen Sie mal weg, ich muss jetzt machen, fühlt derjenige sich ausgegrenzt. Wenn wir jetzt hin, können Sie das Kissen mal kurz halten? Ich heb mal hoch, machen Sie das Kissen unter den Kopf, bitte. All das, das reicht schon aus. Diese wertschätzende, empathische Kommunikation mit den Angehörigen und das Einbeziehen. Alles, was möglich ist und was auch akzeptiert wird vom Angehörigen. Wenn er sagt, nee, dafür bezahlen wir sie ja, ich will da nichts machen, ist das auch in Ordnung, das zu akzeptieren. Das finde ich ganz wichtig. Da ist für mich wirklich die empathische, wertschätzende Kommunikation und das Einbinden in den Pflegeprozess das A und O. Das habe ich mehrfach schon erlebt bei Pflegediensten, dass das funktioniert.
Und da habe ich natürlich nochmal eine Praxisfrage dazu. Wie schaffen die das denn, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Mitarbeiterin aus einem anderen Pflegedienst kommen, wo das nicht so war. Wie schaffen die das, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das einfach auch umsetzen? Also, weißt du, das ist ja, wenn ich jetzt 20 Jahre in einem Pflegedienst war, wo das nicht so gehandhabt wird, ich komme in ein neues Team rein, dann ist das natürlich auch erstmal eine Veränderung. Wie gelingt es denen, dass es also tatsächlich dann auch über die gesamte Unternehmung oder über die Organisation hinweg im Pflegedienst funktioniert?
Also erstmal haben die ich habe jetzt eine Einrichtung, wenn speziell im Kopf, die haben ein sehr sinnvolles Einarbeitungskonzept und sie haben ein sogenanntes Onboarding, 3 Tage Onboarding, wo der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die neue, mit Mitarbeitern und Leitungskräften nur im Gespräch ist, wo nur die Einrichtung, die haben 3, die haben Altenheim, die haben Pflegedienst, die haben mit Tagespflege, privat betrieben von der Familie, wo das wirklich vermittelt wird und wo man auch die Leute schon schult im 1:1, dass man die in Situationen bringt, wie sie zum Beispiel da mit Angehörigen umgehen, da mit einem Pflegebedürftigen. Und das, finde ich, ist sehr, sehr sinnvoll. Da wirst du also nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen, hier ist dein Tourenplan, fahr dahin, hier steht auch, was du machen musst, sondern die lernen eine Woche die Tour kennen. Und dann fahren sie die eine Woche und in der 3. Woche fährt jemand zumindest 2 Tage mit, um zu gucken, wie funktioniert das. Dann gibt es regelmäßig Feedbackgespräche und auch der Austausch mit den Patienten bzw. Angehörigen findet regelmäßig statt. Das macht dann der Juniorchef oder die Seniorchefin, wo die sich da ein Feedback holen, die Sichtweise der Angehörigen, der Pflegebedürftigen, je nachdem.
Ja, also, und hast du da irgendwelche Auswertungen mal gesehen? Haben die mal was gesagt, was das Feedback der Angehörigen
also ist? Die haben, wie soll ich das sagen, durch ihre Art und Weise in der Region Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, die sind seit Jahren gewachsen ohne Ende. Im ambulanten Bereich, auch die Tagespflege hat 30 Plätze auf dem Dorf. Das sagt schon genug aus mit Wartelisten, weil eben keine Plätze sind. Das ist einfach, wie soll ich das sagen, die Philosophie der Betreiber. Die kann man dort ganz klar erkennen.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die Fluktuation dann relativ gering ist.
Ja, die haben so gut wie keine Fluktuation. Es sei denn, da ist mal die Liebe in einer anderen Stadt, dass mal eine geht. Die haben Mitarbeiterinnen, die im Ruhestand sind, die noch auf 450-Euro-Basis weiterarbeiten. Die Köchin hat mit 72 noch voll gearbeitet. Ätzend. Ganz liebe, nette Person. Ich kenne die Familie seit 20 Jahren. Meine Frau und ich machen da seit der Zeit da Schulung. Und ich bin nächste Woche 3 Tage dort. Das ist wirklich toll.
Schön.
Die Wertschätzung auf die Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter kriegt Schulung. Die haben auch Mitarbeiter mit Handicap eingestellt in der Verwaltung. Auch die nehmen an den Schulungen teil, während das Thema für sie interessant wäre. Also das ist wirklich toll. Integration ausländischer Mitarbeiter. Der Hausmeister ist jetzt seit 2 Jahren ein Syrer. Und auch in der Pflege. Also das ist für mich ein Vorzeigebetrieb in Deutschland.
Ein Leuchtturm quasi.
Ja, ein Fels in der Brandung.
Ja, super. Ich glaube, dann haben wir das Thema heute auch ganz gut umrissen und einige Perspektiven uns mal angeschaut. Und in den nächsten Wochen kommen ja dazu auch noch ein paar andere Impulse zum Thema pflegende Angehörige. Oder hast du jetzt noch irgendeinen Impuls, der dir wichtig ist?
Einfach nur als Fazit unseres Podcasts. Dass Hilfe von pflegenden Angehörigen angenommen wird, wenn sie gebraucht wird, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um sich selbst zu entlasten, damit unsere eigene als pflegende Angehörige Lebensqualität sich nicht so verschlechtert, dass wir selber irgendwann ins Burnout oder in andere körperliche Situationen reinkommen und dann ganz ausfallen.
Gebe ich dir absolut.
Das heißt, als Schlusssatz, gemeinsam für mehr Lebensqualität aller Betroffenen.
Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir das auch als Schlusssatz. Und ja, wir wünschen euch eine tolle Woche. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, sind wir nächste Woche wieder mit einer neuen Folge da. Und ja, wir wünschen euch alles, alles Gute und hört einfach weiter den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn auf Spotify und auf YouTube und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao. Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.